wir haben uns jetzt überlegt, wir würden gerne ein Molekül haben, ein Design, was zum allergrößten Teil sich verhält wie Polyethylen und molekular deswegen auch so aussehen muss. Und wir bauen in diese lange Kohlenstoffkette kleine Unterbrechungsstellen ein und die haben dann eben eine zusätzliche Funktion. Aber sonst sieht es zum allergrößten Teil eben noch aus wie Polyethylen. Und diese kleinen Unterbrechungsstellen, die bringen dann aber zusätzlich erwünschte Eigenschaften mit rein, wie dass ich dieses Molekül auch wieder auseinanderbauen kann. Diese Verbindungsstelle, könnte man sagen, ist eine Sollbruchstelle und ich unterbreche die Kette bewusst eben mit anderen Atomen und da kann ich wieder spalten und meine ursprünglichen Bausteine wiedergewinnen.
Danke für euer Interesse. Herzlich willkommen zu Sprint, dem Podcast für Menschen, die Neues neu denken. Mein Name ist Thomas Ramge und ich freue mich sehr auf unseren heutigen Gast, Dr. Manuel Häusler. Manuel ist Chemiker und forscht unter anderem am Max-Planck-Institut für Kolloid- und Grenzflächenforschung in Potsdam. Zudem ist er Co-Gründer von Evoloop, einem Startup, das mit Hilfe von Hefe und Algen die Herstellung und das Recycling von Biokunststoffen radikal vereinfachen und radikal verbessern möchte. Wie das im Labor schon funktioniert und was passieren muss, dass kreislauffähiges Bioplastik mit richtig guten Materialeigenschaften im Megatonnenmaßstab bezahlbar wird, das erklärt er uns heute im Podcast. Danke, Manuel, dass du dir die Zeit nimmst.
Ja, hi Thomas, vielen Dank für die Einladung.
Beginnen wir mit dem Problem. Du sprichst gern von der Kunststoffkrise. Wie groß ist die Kunststoffkrise und was macht sie aus?
Ja, eigentlich finde ich es immer ganz schön, wenn man ins Thema Kunststoff einsteigt, erstmal mit den guten Seiten dieses Materials. Ich glaube, es ist jedem bewusst, dass wir eigentlich eine Kunststoffkrise haben. Ja, also Thema Mikroplastik, wir produzieren zu viel, wir können es nicht recyceln, wir können es nicht ausreichend recyceln, verbrennen viel zu viel dadurch. Ich glaube, das ist allen irgendwie so bewusst, aber eigentlich finde ich es schön, wenn man sich nochmal klar macht, dass die Kunststoffe natürlich in dieser Menge nur eingesetzt wurden, weil sie eigentlich sehr gute Materialien sind. Also wenn wir uns mal überlegen, wo wir auch ohne Kunststoffe wären, wird, glaube ich, auch recht schnell klar, dass hier das Rad nicht mehr zurückzudrehen ist. Also wenn wir uns gerade mal so die medizinische Versorgung anschauen, hier entsteht natürlich auch super viel Kunststoffabfall, aber es ist, glaube ich, eben klar, ohne Kunststoffe könnten wir auch die medizinische Versorgung, die wir heute haben, zum Beispiel gar nicht mehr machen. Genauso Verpackung, wenn wir da mal schauen, klar, muss man nicht alles in Plastik verpacken. Allerdings ist natürlich auch klar, wenn wir das nicht tun würden, bei manchen Produkten würden sie viel schneller kaputt gehen. Dann hätten wir viel mehr Abfälle bei Lebensmitteln, in der Herstellung und so weiter und so fort. Lange Rede, kurzer Sinn, Kunststoffe haben definitiv eine Daseinsberechtigung. Sie sind eine tolle Erfindung. Es gab Nobelpreise dafür, mehrere. Zu Recht auch.
Klassische Sprunginnovation.
Klassische Sprunginnovation, muss man klar so sehen. Genau, aus den 60ern. Also da gab es den Nobelpreis dafür. Da hätte man sicherlich im Sprint-Sprachgebrauch von der Sprunginnovation dann damals gesprochen. Natürlich ist aber auch klar, dieses Konzept Kunststoffe hatte halt eben noch ein Problem. Und das ist jetzt eben unsere heutige Aufgabe, dass wir die Probleme, die die Kunststoffe noch haben, eben lösen und gleichzeitig die guten Eigenschaften bewahren.
Okay, was ist die Krise?
Ja, ich denke, die Krise ist leider auch vielschichtig. Also das muss man ein bisschen auseinanderzerren. Also es beginnt damit, dass wir für die Kunststoffherstellung gigantische Mengen an Rohstoffen brauchen. Also ich glaube, da muss man jetzt mal mit ein paar Zahlen starten und die vielleicht auch versuchen, ein bisschen anschaulicher zu machen. Wir, je nach Quelle und je nachdem, wen man fragt, sind es zwischen 400 und 450 Millionen Tonnen Kunststoffe, die wir jedes Jahr herstellen. Das ist natürlich gigantisch viel, ist vielleicht ein bisschen abstrakt, wenn man das runterbricht. Sind es zum Beispiel in Europa 50 Millionen Tonnen jährlich. Und wenn man das jetzt mit der Gesamtbevölkerung von Europa vergleicht, kann man das auf den Einzelnen so runterbrechen, dass wir mehr Kunststoff pro Jahr, pro Konsument herstellen müssen, als der Durchschnittseuropäer wiegt. Also ein Erwachsener wohlgemerkt. Und zwar deutlich mehr. Wir haben ungefähr die eineinhalbfache Körpermasse Kunststoff, die für jeden von uns pro Jahr produziert wird. Also da kann man sich's mal.
Also 100 Kilo plus.
Ungefähr, etwas mehr als 100 Kilo, genau. Also es sind natürlich gigantische Mengen, wenn man sich das mal vorstellt, weil die hauptsächliche Kunststoffnutzung jetzt so als Konsument findet natürlich durch eher leichtere Anwendungen statt wie Verpackung. Und wenn man sich da jetzt mal überlegt, 100 Kilo, davon ist schon ein ganz schöner Berg. Ja, und das muss man sich erstmal bewusst machen. Also Kunststoffkrise Thema 1 ist die Menge. Ja, einfach die schiere Menge an Rohstoffen und Kunststoffen, die wir daraus eben produzieren. Das heißt, damit muss man erstmal umgehen. Ja, und dann geht es natürlich weiter. Also die Themen haben wir alle schon gehört. Dann geht es um solche Themen wie Mikroplastik. Wir wissen, dass diese großen Mengen Kunststoff, wenn sie in die Natur geraten, was sie natürlich nicht sollen, aber sind wir mal realistisch, das wird wahrscheinlich, auch wenn wir die tollsten Kunststoffe in Zukunft haben, werden die immer wieder ein bisschen in die Natur geraten. Und wir wissen jetzt eben heutzutage, dass nahezu alle Kunststoffe, die wir heute einsetzen, schädliches Mikroplastik verursachen, wenn sie als Abfall in der Natur rumliegen. Und das ist ein riesengroßes Problem. Das werden wir auch in dieser Form, was jetzt schon draußen ist, wahrscheinlich nicht mehr vollständig zurückdrehen können. Damit werden wir zu einem großen Teil auch lernen müssen zu leben. Aber die Hauptaufgabe sollte natürlich jetzt sein, irgendwann mal einen Stopp reinzuhauen und zumindest zu sagen, ab heute wird's besser. Ja, ich denke, also das ist zumindest unser Ansatz. Man wird sicherlich mit den Abfällen noch vielleicht innovative neue Dinge tun können in der Zukunft, die jetzt schon in der Natur sind. Es wird ein Baustein sein, aber es ist vor allem wichtig, dass wir nicht weitermachen, so wie bisher. Und eben dieses schädliche Mikroplastik durch die Nutzung konventioneller Kunststoffe in Zukunft eben nicht mehr vorantreiben. Und das nächste Thema ist verbunden mit den Rohstoffen, das ist das Recycling. Es ist ganz klar, wir können, so wie wir das bis heute jetzt eben machen, nicht weitermachen. Die Kunststoffe, die wir einsetzen heutzutage, die konventionellen Kunststoffe, wir hatten es schon gesagt, sind sehr alt. Die wurden in den 60er Jahren, so wie wir sie jetzt heute auch noch wirklich verwenden, also in den 50ern schon manche, aber in den 60ern dann noch weitere, wurden die entwickelt. Und damals hat einfach niemand über Recycling nachgedacht. Ja, und das Problem ist, diese Kunststoffe sind molekular entwickelt, designed, könnte man sagen. Und dieses molekulare Design sieht das Recycling nicht vor. Und den Preis bezahlen wir heute dafür. Wir haben Methoden gefunden, Kunststoffe zu recyceln. Auch mit, diesem fehlenden Design für das Recycling. Allerdings hat das jetzt eben Einschränkungen. Und um die kommen wir auch langfristig nicht herum, wenn wir immer wieder die gleichen Kunststoffe einsetzen. Das heißt, wir müssen grundlegend wirklich was ändern. Und jetzt kommen wir halt zum Thema Sprunginnovation. Hier braucht es wirklich viele Sprunginnovationen bei den Kunststoffen, dass wir dieses Problem lösen können und in Zukunft nahezu vollständig Kunststoffe wirklich im Kreis fahren können, also für die gleiche Anwendung immer wieder nutzen. Und jetzt habe ich schon ganz lang geredet und ich glaube, da wird einem dann bewusst, dieses Problem ist eben nicht nur das eine, nicht nur die Menge, nicht nur das Recycling, nicht nur Mikroplastik, sondern eben all das zusammen. Und das ist diese große Herausforderung bei den Kunststoffen. Es ist einfach ein Cluster an Problemen, was man aber wirklich simultan lösen muss.
Okay, dann zerlegen wir jetzt mal das Problem und fangen auf der quasi molekularen Ebene an. Kunststoff, wie wir ihn heute benutzen, also Polyethylen zum Beispiel, hat ja deshalb so gute Materialeigenschaften, weil er so auf einer stabilen molekularen Struktur basiert, richtig?
Das ist richtig. Polyethylen ist der meistverwendete Kunststoff heutzutage und wahrscheinlich molekular gesehen auch der simpelste. Ja, wenn man sich das Molekül anschaut, ist das eigentlich nur eine sehr, sehr lange Kohlenwasserstoffkette. Also wenn man so will, ist das eigentlich schnittfestes Erdöl, wenn man es ein bisschen anschaulicher machen will. Das ist aber natürlich auch irgendwie diese Kerneigenschaft des Materials. Es ist eben sehr chemisch inert, es ist auch mechanisch sehr robust und gleichzeitig dann eben aber auch leicht. Und das ist eben das, was man molekular sozusagen reindesignt hat, durch das, dass es eben nur eine sehr, sehr lange Kohlenwasserstoffkette ist, die sich auf eine bestimmte Art und Weise faltet.
Und jetzt geht ihr ins Redesign. Wie unterscheiden sich eure neuen Kunststoffe, Biokunststoffe, erstmal auf dieser molekularen Ebene von jenen, die wir heute haben mit den tollen Materialeigenschaften?
Ja, im Prinzip war unser Kerngedanke der, dass wir sagen, Kunststoffe sind für ganz viele Anwendungen eigentlich overdesigned in ihrer Performance. Also wenn man sich jetzt mal, ich sitze jetzt hier zu Hause gerade am Schreibtisch, wenn ich mich jetzt hier umschaue, was alles aus Kunststoffen noch ist. Ich habe hier tatsächlich noch ein altes Festnetztelefon stehen, weil ab und zu, wenn ich keinen Empfang habe, bin ich ganz dankbar, dass ich dann doch noch über die Leitung telefonieren kann. Und wenn ich mir das jetzt zum Beispiel anschaue, das ist ein Kunststoffgehäuse. Dieses Kunststoffgehäuse ist massiv overdesigned als Material. Ja, also dieses Telefon steht nicht in der freien Natur unter UV-Bestrahlung. Das steht hier einfach zu Hause. Genauso bei allen möglichen Büroartikeln. Das muss eigentlich mechanisch nicht viel aushalten. Dennoch haben wir dieses Problem mit Plastik erschlagen. Und das ist jetzt natürlich nur ein Beispiel. Das finden wir immer wieder. Also für die allermeisten Kunststoffanwendungen brauchen wir diese ultra-toughe Performance von zum Beispiel Polyethylen überhaupt nicht. Ja, also da würde, sage ich mal, ein Bruchteil davon reichen. Aber jetzt ist natürlich auch klar, für viele Anwendungen brauchen wir das. Also Herausforderung eins, wir mussten uns überlegen, wie soll denn unser neues Material verglichen mit Polyethylen performen? Und da würde ich sagen, war unsere Antwort ja irgendwie so zu 95% wäre ganz schön. Ja, also es muss jetzt nicht das allerletzte Quäntchen exakt genauso sein wie Polyethylen, aber eben zum allergrößten Teil. Das heißt, wir haben uns jetzt überlegt, wir würden gerne ein Molekül haben, ein Design, was zum allergrößten Teil sich verhält wie Polyethylen und molekular deswegen auch so aussehen muss und genauso kristallisieren muss. Und wie wir uns oder wie wir uns das dann überlegt haben, wie man es umsetzen kann, ist, wir bauen in diese lange Kohlenstoffkette kleine Unterbrechungsstellen ein und die haben dann eben eine zusätzliche Funktion. Aber sonst sieht es zum allergrößten Teil eben noch aus wie Polyethylen. Und diese kleinen Unterbrechungsstellen, die bringen dann aber zusätzliche erwünschte Eigenschaften zum Beispiel mit rein, wie dass ich dieses Molekül auch wieder auseinanderbauen kann. Und das ist eben der Kerngedanke bei uns. Also es ist diese Verbindungsstelle, könnte man sagen, ist eine Sollbruchstelle. Und ich unterbreche die Kette bewusst eben mit anderen Atomen. Bei uns ist es dann Sauerstoff. Da ist ein Sauerstoffatom dann noch drin in dieser Kette. Und da kann ich wieder spalten und meine ursprünglichen Bausteine wiedergewinnen. Also wir unterbrechen mit Sollbruchstellen das Polyethylen und bekommen die gleichen Materialeigenschaften. Zum allergrößten Teil, muss man sagen, nicht 100%, aber zum allergrößten Teil. Und haben das dennoch immense Vorteile später dann.
Genau, und damit wärt ihr dann deutlich besser als das Bioplastik, was man schon heute kennt, wo man zwar weiß, vielleicht ist das jetzt biologisch abbaubar oder vielleicht auch gut recycelbar, aber die Materialeigenschaften sind halt nicht so super, richtig?
Das wäre jetzt eine denkbare Kombination und das finden wir immer wieder. Also ich glaube, auch alle Zuhörer haben schon mal davon gehört, dass es natürlich jetzt abbaubare Kunststoffe gibt. Das kennt man ja auch zu frühen Zeiten, sag ich mal, bevor die dann auch verpönt waren, gab es ja noch diese abbaubaren Biomüllbeutel. Die sind inzwischen nicht mehr so beliebt, weil die eben in diesen Zeiten, in denen kompostiert wird, industriell nicht vollständig abgebaut haben. Deswegen haben sich da dann eben auch die Kompostierer beschwert, dass diese Tüten da drin sind. Aber sei es drum, angenommen, die hätten jetzt schnell genug abgebaut, dann wäre ja trotzdem noch das Problem, die Materialeigenschaften, die sind oft dann eben nicht wie bei klassischen Kunststoffen, also solche Tüten reißen eben auch deutlich schneller. Das ist mir selbst auch schon passiert, also ich hatte solche Beutel am Anfang und mir ist einer davon einfach mal auf dem Weg zum Biomüll gerissen, war eine Riesenschweinerei, also habe das aus eigener Hand miterfahren, dass diese Materialeigenschaften nicht immer genau da sind, wo wir sie gern hätten. Und das kann man aber auch umdrehen. Also es gibt auch manche Biokunststoffe, die haben tolle Materialeigenschaften, sind dann aber vielleicht nicht recycelbar. Ja, und das ist ja eigentlich unsere zentrale Aufgabe. Also wir müssen diese mehrere 100 Millionen Tonnen jedes Jahr eben nicht mehr aus Erdöl herstellen, sondern dieser Kohlenstoff, der da drin steckt in den Kunststoffen, immer wieder recyceln. Das muss unsere oberste Priorität sein, sonst haben wir schlicht irgendwann nicht mehr genug Rohstoffe. Und das heißt, wir können auch nicht einfach alles kompostieren. Weil auch bei der Kompostierung, das muss man sich klar machen, entsteht am Ende CO2. Also daraus wird nicht auf magische Art und Weise direkt wieder eine Pflanze. Das funktioniert so nicht. Die Mikroben, die das zersetzen, bilden hauptsächlich auch CO2. Also es ist eigentlich eine biologische Verbrennung, wenn man so will. Für manche Anwendungen mag das sinnvoll sein, wo Recycling eben nicht ohne weiteres geht. Wenn die Abfälle zum Beispiel sehr verschmutzt sind oder wenn einfach viel Aufwand reingesteckt werden müsste, dass man die überhaupt noch recyceln kann. Es ist sicherlich toll, dass man auch kompostieren kann. Aber eigentlich müssen wir diesen Kohlenstoff so nah wie möglich in ganz engen Kreisläufen wieder in die Anwendung bringen. Und diese Kombination, um es auf einen Punkt zu bringen, die ist eben diese große Herausforderung. Viele Kunststoffe da draußen können einzelne Aspekte lösen, aber es gibt eben noch nicht die große Plattform-Kunststoff-Idee, die all diese Eigenschaften kombinieren kann. Und daran arbeiten wir.
Wie bekommt ihr das hin? Und im kleinen Maßstab habt ihr es ja schon hinbekommen. Erklär jetzt nochmal für einen Nicht-Chemiker gewissermaßen das Verfahren, wo eben das entsteht, was du eben sehr anschaulich beschrieben hast, nämlich lange Ketten an Molekülen, die Sollbruchstellen haben, also wo zwischen den Kohlenstoff irgendwann so ein Sauerstoff dazwischen kommt. Und dann eben beides entsteht, die Möglichkeit, wieder den Kunststoff so zu zerlegen, dass man ihn prima recyceln kann, aber trotzdem die Stabilität hat, die klassischer Kunststoff eben, die den klassischen Kunststoff so beliebt gemacht hat.
Ja, gern. Ich glaube, Um das zu beschreiben, muss man sich erstmal kurz bewusst machen, wie Kunststoffe generell aufgebaut sind. Das ist eigentlich auch sehr anschaulich. Man kann einfach sagen, Kunststoffe sind sehr lange Moleküle. Wenn man sich das jetzt mal bildlich vorstellen will, nehmen wir mal einen Wollfaden. Wenn ich jetzt so einen ganz kleinen Schnipsel abschneiden würde von so einem langen Wollfaden, dann wäre das ein normales Molekül, ja, also mit ein paar einzelnen Kohlenstoffatomen. So eine Kunststoff-Kohlenstoffkette, die ist wirklich deutlich, deutlich länger. Also da geht es in die tausenden Atome, in die mehreren tausenden Atome. Also es ist einfach dann schon ein sehr, sehr, sehr langer Wollfaden, den ich zum Beispiel auch zu so einem Knäuel zusammenknäulen könnte. So kann man sich es wirklich vorstellen. Und das unterscheidet dann eben die kleinen Moleküle von diesen Kunststoffmolekülen. Die sind einfach sehr groß, sehr lang. Und
Stimmen die Dimensionen? Also reden wir jetzt wirklich von x Metern versus ein Zentimeter?
Ja, genau. Oder so? Das kann man sich, genau so kann man sich es vorstellen. Also da sind wirklich Größenordnungen dazwischen. Das sind dann nicht nur wenige dieser kleinen Moleküle verbunden, sondern wirklich mehrere Hunderte bis teilweise Tausende. Mhm. Und wenn man sich das Bild jetzt mal im Kopf kurz bewahrt, dann kann man sich vorstellen, ich habe bei diesem Kunststoff eben einen sehr, sehr langen Faden. Den können wir jetzt mal so in der Hand gedanklich ja mal zu so einem Knäuel verknäulen. Und da kommen jetzt eben auch diese Eigenschaften der Kunststoffe her. Also ich habe solche Verschlaufungen in den Molekülen. Und wenn ich jetzt eine externe Kraft auf dieses Knäuel gebe, dann ist klar, durch diese Verschlaufung wird das Material eben robuster. Ja, also es hat dann eine mechanische Integrität und kann eben einer äußerlichen Belastung standhalten. Aber es besteht immer noch aus dieser leichten Kunststoffkette. Und das ist das Typische für Kunststoffe. Sie sind leicht, aber widerstandsfähig. Und im Fall von Polyethylen haben wir eben diese reine Kohlenstoffkette, die auch schuld daran ist sozusagen, dass damit in der Natur nichts geschieht. Weil man bietet der Natur oder diesen Organismen, die das eigentlich auch verstoffwechseln könnten, keinerlei Angriffsfläche, um diese Kette dann eben wieder runterzubrechen, nutzbar zu machen, zu verstoffwechseln. Und ein ähnliches Problem haben wir auch beim Recycling tatsächlich. Also auch mit dieser Kette haben wir beim Recycling ein Problem, weil in diesem Knäuel verfangen sich auch Fremdstoffe. Jetzt kann man sich ja mal vorstellen, ich nehme einfach einen zweiten Faden mit einer anderen Farbe und bringe den in dieses Knäuel rein. Das ist dann auch schon, kann man sich ja vorstellen, wenn man den jetzt vor sich hätte, ist es sehr schwer, da wieder diesen anderen Faden rauszubekommen. Und eigentlich ist das Übertragen genau unser Recycling-Problem. Jetzt stellt man sich mal vor, wir haben so einen Kunststoff und bringen da einen Farbstoff rein. Das ist die allereinfachste Vorstellung, glaube ich, die man da haben kann. Zum Beispiel ein Deckel von einer Flasche. Der ist ja oft sehr, sehr bunt, sehr knallig gefärbt. Zum Beispiel so ein knallroter oder blauer Deckel. Das ist Kunststoff plus ein Farbstoff plus viele Stabilisatoren und sonstige Dinge, die da noch drin sind.
Und noch ein Gewinnspiel innen drin.
Genau, und noch ein Code im Deckel dann meistens drin, genau. Aber selbst wenn wir nur diesen reinen Deckel nehmen, ist das eigentlich auch schon kein reiner Stoff, sondern es ist eine Stoffmischung. Und die ist auch immer sehr spezifisch für jeden Anwendungsfall. Und jetzt wäre halt eine Idee zu sagen, um das zu recyceln, sammle ich jetzt jeden roten Deckel jedes Flaschenherstellers oder jedes Deckelherstellers getrennt voneinander und mache daraus wieder exakt diesen gleichen Artikel. Dann könnte man das sicherlich viele 10, vielleicht sogar hunderte Male machen, bis dann eben durch dieses Wiederverarbeiten der Kunststoff wirklich mal kaputt geht. Aber jetzt ist, glaube ich, auch jedem klar, wir können das natürlich nicht für jeden Kunststoff, für jede Mischung sozusagen Sorten reinmachen, sondern ein bisschen mischen müssen wir immer. Ja, und genau das ist, was im Recycling auch heute passiert. Wir bringen eigentlich nur Kunststofftypen, also diese Oberbegriffe, wie zum Beispiel Polyethylen, die sammeln wir. Wenn wir das farblich noch hinkriegen, dann schaffen wir es meistens in farbig gemischt und farblos, also zum Beispiel weiß oder schwarz. Schwarz ist nochmal ein anderes Problem, aber sagen wir mal einfach farblos, vielleicht weiß gefärbt und noch bunt. Ja, das kriegt man ganz gut hin. Aber dann ist natürlich jetzt schon die Frage bei bunt, okay, ja, die kann ich ja auch nicht mehr beliebig mischen. Und ich glaube, das drückt jetzt ganz gut aus, wo wirklich die Limitationen im klassischen Recycling sind. Wir können natürlich immer mehr sortieren, noch mehr sortieren, aber dann wird es irgendwann so aufwendig, dass es sich auch nicht mehr lohnt.
Und es wird ja vor allen Dingen nicht gemacht. Ne? Wir wissen, wir schmeißen alles in den gelben Sack rein und dann wird der Großteil von dem Ding eh irgendwie einfach nur den Müllverbrennungsanlagen zugefüttert.
Genau, aber das ist eigentlich ein Resultat daraus. Ja? Also man muss sich jetzt auch klar machen, das ist keine einfache Aufgabe, Kunststoffe zu recyceln. Und dafür, wie stark wir durch die Materialien heute eingeschränkt sind, gelingt uns das zumindest in Deutschland eigentlich erstaunlich gut, muss man wirklich sagen. Also wir stehen da auch weltweit wirklich gut da. Und dieses Neu-Einschmelzen, Sortieren und Neu-Einschmelzen, also das sogenannte mechanische Recycling, läuft auch auf Hochtouren hier. Und wir haben da auch wirklich schöne Fortschritte erzielt. Aber wenn man dann auf die reinen Zahlen schaut, dann sieht man halt einfach, die lügen meistens nicht, ja. Und trotzdem verbrennen wir doppelt so viel Abfälle, wie wir mechanisch recyceln können. Und ich denke, es ist jedem klar, könnten wir das ganz einfach stattdessen machen, also das Recycling, würden wir es auch irgendwie tun. Und wir hatten ja jetzt auch schon Zeit, das auszubauen. Es ist, glaube ich, naheliegend anzunehmen, es ist halt nun mal nicht so einfach. Und jetzt kommen wir zu unserer Idee. Wir sagen halt nicht, wir akzeptieren die Situation, wie sie ist. Wir nehmen alte Kunststoffe, die wir jetzt halt seit den 60ern schon verwenden oder teils 50ern, und versuchen die exakt so, wie sie sind, wieder neu einzusetzen. Sondern wir sagen, okay, hier brauchen wir einen Stopp. Wir können das mit den alten Kunststoffen nicht beliebig lang weitermachen. Wir entwickeln neue. Wir nehmen unsere, die Sollbruchstellen enthalten. Und diese Sollbruchstellen ermöglichen uns jetzt einen, ja, innovativen Trick. Wir können nämlich diese Kette, die ja das Problem ist, diese große Kette, die alles sozusagen in sich verschlingt, also Farbstoffe und nicht mehr gehen lässt, ja, so dass wir da nicht wieder frischen Kunststoff draus herstellen können, die schneiden wir jetzt einfach durch an diesen Sollbruchstellen. Und dadurch kommen wir eben nicht mehr recyceln wir eben nicht das Material, sondern wir gehen wirklich wieder zurück zu den Bausteinen, aus denen dieser Kunststoff ursprünglich hergestellt wurde, und haben auf dieser Ebene von kleineren Molekülen das Problem gar nicht, was wir mit Kunststoffen haben. Also wir verlassen einfach diese problematische Ebene durch ein geschicktes molekulares Design, was wir vorher schon in diese neuen Kunststoffe eingebracht haben. Und dadurch können wir dann eben ganz leicht recyceln.
Warum sind dann noch nicht andere vorher auf die Idee gekommen? Es arbeiten ja nun schon viele und lange an sogenanntem Bioplastik, wenn du das jetzt mal als Oberkategorie vielleicht akzeptierst.
Das ist auch wieder leider ein vielschichtiges Problem, aber ich versuche es mal einfach zu halten. Bei Kunststoffen ist natürlich immer das Problem, wir müssen in riesen Mengen denken. Und es gibt natürlich auch schon bestehende Wertschöpfungsketten, Abläufe, wie Kunststoffe hergestellt werden. Wenn man jetzt einen neuen Kunststoff entwickelt, dann ist es eigentlich erstmal wirtschaftlich und auch sinnig, sich zu überlegen, okay, wie kann ich den denn direkt sozusagen auf den Markt bringen, also sogenannte Drop-in-Lösung, ja, wo ich bestehende Anlagen verwenden kann, wo es eben die Infrastruktur vielleicht auch schon dafür gibt, wie ich den dann eben sofort einsetzen kann. Das ist naheliegend und das machen die allermeisten Unternehmen und auch Forschungsgruppen ehrlicherweise, die sich damit beschäftigen, wie kriege ich quasi einen Kunststoff 1:1 für eine bestehende erdölbasierte Kunststoffanwendung jetzt hin. Das ist natürlich, wenn man so will, halt irgendwie eine Pflasterlösung für das Problem. Ja, man klebt dann halt auf eben kleine Wunden bei der Kunststoffkrise ein Pflaster drauf und hat dann vielleicht gewisse Aspekte gelöst. Also machen wir es mal weniger abstrakt. Ich habe einen Kunststoff, der wird aus Erdöl hergestellt. Den versuche ich jetzt zu ersetzen, indem ich eben statt Erdöl den exakt gleichen Kunststoff zum Beispiel aus einer pflanzlichen Quelle gewinne. Ja, das gibt's auch für das Polyethylen. Also man kann das Ethylen, was eben der Baustein ist, also Polyethylen wird aus Ethylen hergestellt. Das kann ich zum Beispiel eben auch aus pflanzlichen Quellen gewinnen. Ja, also da kann ich zum Beispiel stärkehaltige Abfälle, die kann ich fermentieren. Da entsteht dann Ethanol, also den man auch als Trinkalkohol kennt, daraus. Den kann ich dann zum Ethylen umwandeln und daraus Polyethylen machen. So, dann habe ich zumindest mal dieses Erdölproblem gelöst. Allerdings habe ich natürlich dann wieder den gleichen Kunststoff. Und der hat wieder die gleichen Probleme, was zum Beispiel Mikroplastik angeht, dass sich das eben in der Natur nicht abbaut, dass ich es als Material, als Kunststoff recyceln muss, weil ich eben nicht mehr gut von dieser Kette zurückkomme auf die Bausteinebene, weil die eben so robust ist, diese Kette. Das heißt, ich habe alle anderen Probleme nicht gelöst. Und diese Pflasterlösung für Kunststoffe, die finden wir da draußen sehr, sehr viel. Und das ist natürlich aber auch, das klingt jetzt so ein bisschen abwertend, so ist es gar nicht gemeint, sondern es ist halt naheliegend, das so zu machen, weil ich dann wirklich direkt sagen kann, ich kann das exakt genauso einsetzen für alles andere. Was wir machen, ist wirklich...
Ist der klassische Fall einer inkrementellen, einer schrittweisen Innovation.
Richtig.
Was dabei rauskommt, ist deutlich besser als was davor ist, aber es ist keine radikale Innovation. Worin besteht eure radikale Innovation jetzt und was wird sie bewirken?
Unsere radikale Innovation ist, dass wir sagen, wir müssen eigentlich hier wirklich von Grund auf Kunststoffe neu denken. Und deswegen ist auch unser Produkt in unserem Startup jetzt nicht ein Material, dass wir sagen, wir haben jetzt den neuen Kunststoff schlechthin, den verwenden wir für alles und dann sind die Probleme gelöst, sondern unser Produkt oder unsere Innovation ist die ganze Wertschöpfungskette. Wir fangen wirklich bei den Rohstoffen an. Wir überlegen uns sehr, sehr gut, wie können wir in Zukunft diese Kunststoffe auch in großer Menge herstellen? Wie kommen wir quasi zu unseren Grundbausteinen, die wir für unsere Technologie brauchen? Entwickeln auch das selbst, haben eine Expertise für diese Grundbausteine, aus denen wir unsere Kunststoffe machen, die wir aber auch noch für für viele andere Dinge einsetzen können. Das heißt, wir gehen hier von einer echten chemischen Plattform aus, die auch vielseitig ist, ja, so dass wir nicht dann eben nur nischig sozusagen, also das ist eine sehr große Nische, wenn man so will, aber eben nicht nur die Kunststoffe damit vorteilhaft irgendwie neu herstellen können, sondern auch viele andere chemische Endprodukte. Und wir haben eben neue Kunststoffe, die wir dann besser recyceln können. Also wir haben wirklich die ganze Wertschöpfungskette uns überlegt, wie das in Zukunft besser gemacht werden könnte. Ja? Also nachhaltige Rohstoffe werden vielseitige chemische Intermediate und daraus werden dann eben vielseitige Massenkunststoffe, die wir für alle möglichen Anwendungen nutzen können und die wir auch neu mit einem neuen Verfahren chemisch recyceln wollen, also wieder zurück zu den ursprünglichen Bausteinen. Und ich glaube, da wird jetzt klar, das ist natürlich disruptiv, weil wir können niemand sagen, hey, stell uns doch mal bitte direkt diesen Kunststoff her, das ist unsere Expertise, das müssen wir selbst tun. Genauso können wir diese fertigen Kunststoffe niemand direkt recyceln lassen, das ist auch ein neuer Prozess, den müssen auch wir entwickeln. Und das ist natürlich hochriskant einerseits, weil man ganz viele Dinge entwickeln muss. Andererseits ist es natürlich auch attraktiv, wenn es gelingt, weil man dann alles aus einer Hand hat. Aber es ist natürlich klar, das ist eine Riesenaufgabe und wahrscheinlich muss man auch ein bisschen bescheuert sein, dass man sowas überhaupt mal anfängt. Wir waren bescheuert genug und haben es angefangen und glücklicherweise glauben auch einige Leute an uns und lassen uns diese Vision auch wirklich ausarbeiten und jetzt Realität werden lassen.
Also Sprunginnovatorinnen und Sprunginnovatoren sind immer ein bisschen bescheuert, sonst würden sie ja überhaupt gar keinen Sprung hinbekommen können, wenn sie nur Mainstream machen würden. Großer Plan, kleines Startup. Wo steht ihr und was muss passieren, damit aus jetzt einer großen Idee und dem Nachweis, dass euer Verfahren im Labor funktioniert, eine Lösung werden kann, die skaliert und die tatsächlich den Kunststoffmarkt verändern und im Idealfall revolutionieren kann?
Ja, das ist genau richtig. Also wir reden jetzt natürlich, oder ich rede hier gerade über eine sehr große Vision. Und ich denke, wie man da hinkommt, ist einfach Schritt für Schritt. Ja, also das hört man ja auch immer bei Sportlern, die dann immer gefragt werden, ob sie denn schon an die große Trophäe am Ende denken und dann immer sagen, nein, das tun wir nicht. Wir denken von Spiel zu Spiel, was immer so ein bisschen floskelig klingt. Aber exakt so ist es bei uns auch. Wir haben die große Vision im Blick. Ja, aber da kommt man nur hin, wenn man wirklich die einzelnen Schritte einen nach dem anderen geht und genau das tun wir jetzt. Wir sind ein kleines Startup momentan noch. Wir sind, je nachdem, wie man zählt, plus minus 10 Leute permanent, die eben daran arbeiten, werden jetzt auch noch hoffentlich schnell wachsen. Aber es ist klar, wir sind natürlich jetzt kein Unternehmen wie die BASF mit über 100.000 Mitarbeitern, die sowas vielleicht direkt auf größerem Maßstab angehen könnte. Wir müssen jetzt wirklich erstmal im Kleinen zeigen, dass unsere Technologie von A bis Z funktioniert auf einem technischen Maßstab, der auch relevant ist, also mal zumindest einige Tonnen von diesem Kunststoff zuverlässig herstellen, aus eben Abfallströmen, daraus Endprodukte herstellen, die auch wirklich eingesetzt werden, ja, die dann echten Anwendungsbedingungen unterzogen werden und als Abfall wieder zu uns zurückkommen. Und da müssen wir auch zeigen, dass wir mit diesen Abfällen aus der echten Welt sozusagen umgehen können. Und das sind jetzt auch unsere nächsten Schritte. Also im Labor fühlen wir uns sicher. Zumindest jetzt mal für zwei konkrete Kunststoffe, die wir herstellen wollen, aus unserer Plattformtechnologie heraus. Da fühlen wir uns jetzt sicher, dass wir auf die nächste Stufe gehen können. Aber es ist ganz klar, das ist natürlich noch nicht alles. Ja, wir werden jetzt mit dem Unternehmen die ersten konkreten Anwendungsfälle validieren. Wir müssen jetzt schauen, dass wir zeigen, es funktioniert wirklich alles. Aber gleichzeitig brauchen wir eben auch noch, und das ist, glaube ich, ganz wichtig, ein deutlich besseres Verständnis für diese Plattform als solche, weil da noch unfassbar viel Potenzial drin steckt, über diese Kunststoffe, die wir uns jetzt rausgepickt haben, als erstes konkretes Beispiel hinaus. Also das heißt Forschung. Und das ist ja auch was bei uns glücklicherweise parallel gemacht werden kann. Ich habe eine duale Rolle. Ich bin einerseits Forscher, aber eben auch Gründer. Und auch wenn es natürlich anspruchsvoll ist, aber es gelingt uns ganz gut, dass wir parallel forschen können an der großen Vision und eben auch diesen Transfer in die echte Welt im Unternehmen machen können. Und das ist eine, ja, das ist eine große Stärke bei uns. Natürlich auch eine große Herausforderung, aber wir müssen unbedingt jetzt dran arbeiten, dass das volle Potenzial aus dieser Plattform, mit der wir wirklich zirkuläre Chemie denken können, auch rauskommt. Dass wir einfach verstehen, wie genau funktioniert das, wo sind die Limits, was können wir da noch alles rausholen.
Wo sind denn gerade die finanziellen Limits oder umgekehrt positiv formuliert? Wie leicht oder schwer fällt es euch denn jetzt mit so einer nachweislich großartigen Idee auch tatsächlich für die nächsten Skalierungsschritte das Kapital einzuwerben?
Es war vor allem anfangs schwierig, würde ich sagen. Wir hatten das ganze Projekt als Transferprojekt an der Universität Konstanz, wo ich auch promoviert habe, aufgezogen. Und tatsächlich waren wir früh, schon ganz kurz eben vor dem Ende. Wir haben Förderanträge geschrieben und die ersten beiden wurden abgelehnt. Eben mit dieser Begründung, das ist alles zu weit gedacht, das ist alles zu groß und eigentlich will man eher so ein bisschen was Iteratives haben. Also das war auch für uns ein Learning, was irgendwie ehrlicherweise frustrierend war, zu merken, dass es gar nicht gewünscht ist, dass man wirklich groß denkt, dass man auch mal ein Risiko auf sich nimmt. Sondern bei sehr, sehr vielen Fördermitteln sind eben die Metriken, die wirklich direkt zählbar aus diesem Projekt herauskommen, das Wichtigste. Wie viele Arbeitsplätze werden direkt sicher da erzeugt und so weiter und so fort. Wie viele Forschungsergebnisse kommen daraus? Und das konnten wir natürlich nicht sicher anbieten. Da gibt es sicherlich Themen, die schneller bessere Ergebnisse vielleicht produzieren. Und daran sind wir am Anfang fast gescheitert. Also es war wirklich ein Problem, das Ganze erstmal auf die Schiene zu bekommen, so dass wir überhaupt Gas geben können. Und das ist uns dann mit einem dritten Förderantrag glücklicherweise gelungen. Und der hat das Ganze ins Rollen gebracht. Und damit konnten wir dann eben forschen, wir konnten Patente anmelden und wir konnten ja einfach die ganze Technologie weitertreiben. Und seitdem, würde ich behaupten, läuft es ganz gut. Da hat natürlich auch die Sprint einen Anteil daran, aber es haben auch vor allem Investoren jetzt eben schon das Potenzial erkannt, die auch früh bereit waren, mit einzusteigen. Das war ein langer Prozess für uns. Wir mussten da auch wirklich die richtigen Investoren finden, weil die allermeisten, auch die, die sich Impact-Investoren auf die Fahne schreiben, eben halt doch auch natürlich ein bisschen schnelleren Return on Investment haben wollen, als wir das vielleicht in Aussicht stellen könnten. Weil natürlich das, was wir vorhaben, erstmal super kapitalintensiv ist und vielleicht auch eher eine Langzeitwette, bevor das mal so richtig zündet. Also in den nächsten 2-3 Jahren werden wir sicherlich jetzt keine Umsatzbombe werden, ja, aber wir werden auf jeden Fall zeigen können, dass diese Technologie ein Riesenpotenzial hat. Aber dafür braucht man dann die richtigen Investoren. Und das war sehr, sehr schwierig und ein sehr langer Weg, aber glücklicherweise haben wir es jetzt geschafft und haben mit einer ersten Pre-Seed-Runde jetzt das nötige Kapital drin, dass wir sinnvoll weitermachen können.
Was sind die nächsten technischen Meilensteine, die ihr erreichen müsst oder Hürden, die ihr überspringen müsst?
Wir bauen uns gerade, könnte man sagen, so die Module zusammen, um jetzt den nächsten Schritt zu gehen. Also wir sind mit einigen Prozessschritten auf einem guten technischen Maßstab, bei anderen noch nicht. Und wir brauchen für die Technologie aber jetzt wirklich alles gemeinsam auf dem gleichen Level. Das heißt, wir müssen das, was eben noch nicht so gut funktioniert, oder was wir schlicht einfach noch nicht machen konnten, weil nicht für alles das Geld von Anfang an da war. Das müssen wir jetzt alles zusammenbringen auf einen technischen Validierungsmaßstab, der für uns jetzt so ein kleiner Tonnenmaßstab jährlich darstellt. Also wir wollen ab 2025 jetzt an die ersten Endprodukte denken, im kleinen Tonnenmaßstab jährlich und da wirklich diesen kompletten Zyklus von Abfall rein in unseren geschlossenen Kreislauf dann wirklich zeigen. Und das auch mit Partnern wirklich, also mit strategischen Partnern, in echte Endprodukte überführen, sodass wir wirklich mal was Handfestes auf einem kleinen, geschlossenen, in sich geschlossenen Markt zumindest mal zeigen können, das funktioniert, so kann die Zukunft aussehen. Also es ist eigentlich eine technische Validierung des kompletten Prozesses, was jetzt als nächstes ansteht und nicht nur der einzelnen Komponenten isoliert betrachtet.
Und dann in 3, 5, 10 Jahren, was sind dann die erreichbaren oder hoffentlich erreichbaren Ziele?
So in den nächsten 2, 3 Jahren wollen wir das, was ich gerade beschrieben habe, abschließen. Also wir wollen einen Prozess haben, der wirklich von A bis Z validiert ist, der auf einem sinnvollen, technischen, kleineren Maßstab funktioniert, reproduzierbar funktioniert und das als Grundlage dann nutzen, wirklich größer zu denken. Also mit dieser Validierung wollen wir dann eben auch weitere Investoren überzeugen, in diese Technologie zu investieren und dann eben auch die großen Beträge. Weil dann ist klar, dann müssen wir aus dem Klein-Klein raus. Dann muss dieses Projekt auch irgendwann exponentiell wachsen, um überhaupt einen Impact zu haben. Weil wir haben es beschrieben, wir müssen bei Kunststoffen in riesigen Dimensionen denken. Und das können wir natürlich nicht machen, wenn wir da, sage ich mal, organisch langsam als Startup wachsen, weil dann erreichen wir diese Skala wahrscheinlich erst, keine Ahnung, in mehreren Jahrzehnten. Und das ist nicht unser Ziel. Also wir wollen nach dieser Validierung in den nächsten 2-3 Jahren, muss diese Technologie schnell wachsen und auf den Markt kommen. Das heißt, da brauchen wir erste gute Produkte, die aus diesen Kunststoffen gemacht werden, die auch in große Märkte reingehen. Was wir uns zum Beispiel gerade überlegen, sind Textilien. Das wäre ein denkbares Endprodukt. Da ist klar, da wissen wir auch, da gibt es noch einen riesen Nachholbedarf, was Nachhaltigkeit angeht. Auch hier sind wir limitiert durch Kunstfasern, die sich nicht sehr gut recyceln lassen. Vor allem, wenn sie mit Baumwolle vermischt sind zum Beispiel oder anderen Naturfasern. Das wäre ein denkbarer erster Markt. Aber auch Verpackungen sind denkbar bei uns. Also das heißt, wir müssen nach dieser Validierung wirklich in die großen Märkte rein. Wir müssen wachsen, wir müssen viel produzieren und wir müssen vor allem diese Technologie, ich würde mal sagen, nochmal aufbohren. Ja, also wir müssen dann wirklich das volle Potenzial rausholen und eben neben den Kunststoffen vielleicht auch andere chemische Endprodukte mit dieser Technologie dann mal realisieren, sodass wir zeigen können, wir können in Zukunft wirklich vollständig zirkulär chemisch denken. Und das wäre dann ehrlicherweise aber auch das Ziel für den übernächsten Schritt. Also die 5- bis 10-Jahres-Perspektive ist einfach genau das, weiterführen. Weiter wachsen, mehr Endprodukte in diesen geschlossenen Kreislauf mit reinbringen und eben immer mehr Erdölprodukte dadurch ersetzen.
Wenn ich dir zuhöre, dann spüre ich sehr genau, dass ne, auf der einen Seite da ein großes Forscherherz in dir klopft und du hast ja noch allein für deine Dissertation auch einen wichtigen Forschungspreis gewonnen und gleichzeitig, dass du ein enthusiastischer Entrepreneur bist. Kann es sein, dass du dich irgendwann für einen Pfad entscheiden musst oder zumindest dann den Schwerpunkt auf den einen Pfad legen musst?
Ich sehe es immer ein bisschen anders. Ich habe ein Ziel, das, was ich gerade auch beschrieben habe, dafür würde ich behaupten, brenne ich. Ja? Also das ist das, was mich antreibt. Ist natürlich ein super hoher Workload, da darf man auch nicht drum rumreden. Also das ist wirklich sehr, sehr anstrengend. Aber eben durch diesen Zweck, wofür man das Ganze macht, bekommt man eben auch die Energie. Und diese Energie, die bekomme ich sowohl durchs Ausgründen, durch dieses Unternehmerische, aber eben auch durch das Forschen. Also für mich persönlich ist es so, ich habe meine Stärke dort, wo ich eben eine Idee habe, ja, also die wirklich vielleicht erstmal im Kopf entsteht, dann auf ein Blatt Papier kommt und dann in die Realität übersetzt werden soll. Da bin ich gut drin und da sehe ich auch ehrlicherweise natürlich deswegen ja meine Hauptdaseinsberechtigung. Und das ist aber ehrlicherweise die Schnittstelle aus Forschung und eben der Rolle als Unternehmer. Also das heißt, das ist irgendwo dazwischen verortet und das würde ich mir natürlich gerne bewahren, wie das jetzt realisiert wird, ob das jetzt durch eine duale Rolle an einem Forschungsinstitut plus Unternehmen oder Forschung im Unternehmen stattfindet, da bin ich gar nicht so festgelegt. Also ich sehe das eigentlich eher als, wie soll man sagen, ja, als Werkzeuge, die auf dem Weg eben zu diesem Ziel nötig sind. Ja, also wir brauchen unbedingt die Forschung. Und Stand heute und auch in den nächsten 2-3 Jahren wird es ehrlicherweise so sein, dass wir die sowieso gar nicht anders machen könnten. Also selbst wenn ich wollte, könnte ich jetzt im Unternehmen nicht so forschen, wie es nötig wäre, weil einfach schlicht die Infrastruktur gar nicht bezahlbar wäre, um diese Fragestellungen, die wir jetzt eben noch klären müssen, zu beantworten. Also das heißt, momentan ist diese duale Geschichte aus Forschung und Anwendung, die muss parallel stattfinden, für unsere Technologie zumindest, weil die einfach, ja, durch diese Plattform ist die halt eben sehr groß. Es gibt sehr viele Fragen. Langfristig ist das natürlich ein anderes Thema. Also ich habe für mich gemerkt, Unternehmer sein ist unbedingt was ich langfristig machen möchte, weil nur so kommen die Forschungsergebnisse auch wirklich in die echte Welt. Das ist einfach nötig. Ob das dann mit veränderten Prozentzahlen einmal hier ein bisschen mehr Forschung, dann wieder mehr Gründung hin und her wandelt, finde ich, ist gar nicht so wichtig und ist eigentlich eher eine Frage, die andere beschäftigt. weil natürlich beide Seiten da auch so ein bisschen an mir zerren. Also die Forscher hätten gerne, dass ich nur forsche, die Investoren oder halt alle, die es mehr mit dem Unternehmen haben, hätten natürlich gerne, dass ich nur im Unternehmen bin. Ich denke, dieses Schwarz-Weiß-Denken ist als, und so heißt ja der Begriff auch, als Science-Preneur einfach nicht sinnvoll. Es braucht beides und es wird immer mal wieder in die eine oder andere Richtung intensiver gehen müssen, wo es halt eben gerade mehr brennt, sage ich mal. Und genauso sehe ich das für mich auch, ja.
Für die Chemie-Nerds unter uns, was ist die größte Forschungsnuss, die ihr jetzt noch knacken müsst?
Die größte Forschungsnuss, okay. Ja, es gibt natürlich viele Baustellen. Würde ich jetzt wirklich sagen, als allernächstes ist es diese technische Validierung, weil im Labor für jetzt diese ein, zwei Kunststoffe, die ich gerade beschrieben habe, für die spezifischen, wir können ganz viele denken, müssen wir jetzt wirklich zeigen, das funktioniert in der echten Welt. Ja, also das heißt, wir müssen jetzt lernen, wie kriegen wir die Farbstoffe in unserem Recyclingprozess so raus, dass die auch 100% raus sind, wie kriegen wir exakt die gleichen Eigenschaften wieder hin, wie kriegen wir die Abfälle wieder zu uns? Wie können wir Produkte designen, dass eben möglichst viel von unserem Kunststoff da drin ist und auch wieder zu uns kommt? Solche Geschichten. Ja, das ist eigentlich jetzt gar nicht, die großen Themen sind jetzt erstmal die. Wir müssen jetzt einfach zeigen, in der echten Welt funktioniert das. Im Labor haben wir auch ein paar schwierige Sachen noch. Und zwar müssen wir unbedingt noch mal besser verstehen, wie wir zu unseren Bausteinen kommen, also wie wir zu unseren Grundbausteinen für diese Kunststoffe kommen und da ein paar Probleme lösen. Das führt jetzt zu sehr ins Detail, aber da geht es wirklich darum, welche Abfallströme oder welche Rohstoffe kann ich in Zukunft bestenfalls eben Abfallströme nutzen, um diese Rohstoffe herzustellen. Da haben wir ein paar vielversprechende Methoden gefunden, da sind wir aber ehrlicherweise noch nicht ganz am Ziel. Mir fallen da aus der Forschung heraus noch zwei, drei andere Methoden ein. Und das ist, glaube ich, auch jetzt der Punkt, warum es dieses Duale jetzt noch eben forschen plus ausgründen parallel braucht. Das Potenzial ist noch nicht komplett gehoben. Dieses Potenzial für die Technologie, glaube ich persönlich, und wissen wir auch jetzt aus der Arbeit auch von anderen, die weltweit auch an ähnlichen Technologien forschen. Es ist gigantisch groß. Ja? Und da muss man jetzt einfach nochmal auch grundlegend ran und sich nochmal überlegen, wie holt man da wirklich das meiste raus? Wie kommen wir zu dieser Plattformchemikalie auf den unterschiedlichsten Wegen, sodass das eben halt auch ein De-Risking ist? Ja? Also, dass wir uns nicht auf den einen Rohstoff, auf den einen Prozess langfristig verlassen müssen, sondern dass wir eben unterschiedlichste Wege haben und da super viel rausholen können aus einer Technologie.
Also viel von gigantisch ist auch gigantisch. Wo wir gerade beim Gigantischen sind, stelle ich dir doch direkt meine letzte Frage, die du kennst, ne, die ich allen meinen Gästen stelle, nämlich welche gigantische Sprunginnovation für das Jahr 2050 würdest du dir denn wünschen, die nichts mit deiner eigenen Innovation zu tun hat?
Es hat ein bisschen was mit meiner eigenen zu tun, aber es wäre eine Summe aus mehreren Sprunginnovationen. Für 2050 würde ich mir wünschen, dass wirklich der letzte Tropfen Erdöl genutzt wird. Ja, also dass quasi 2050 wirklich der Erdölhahn komplett zu ist und wir sowohl im Transportsektor, aber auch in der Chemie oder auch in allen anderen Industrien Wege gefunden haben, wie wir eben hauptsächlich ohne neue Rohstoffe wirklich komplett zirkulär denken können und wie wir einfach ohne den Planeten zu beanspruchen, dennoch Wertschöpfung machen können und dennoch attraktive Produkte erzeugen können, Komfort für die Menschen erzeugen können, Gesundheit erzeugen können im medizinischen Bereich. Also einfach eine lebenswerte Welt, die jetzt wirklich mal zu Ende gedacht ist, wie wir das auch langfristig hinbekommen. Und ich glaube, da ist 2050 ein ganz gutes Datum dafür. Ich glaube, bis dahin müssen wir es auch ehrlicherweise geschafft haben.
Peak Oil 2025, End of Oil 2050. Ich glaube, da sind wir bei uns einig. Ganz, ganz vielen Dank für die vielen klugen Gedanken und dass du uns mitgenommen hast in die ganz kleine Welt der langen Plastikketten, die durch Sauerstoff unterbrochen werden müssen.
Ja, ich bedanke mich auch. Vielen Dank.
Auch euch, liebe Hörerinnen und Hörer, wie immer ganz, ganz herzlichen Dank für eure Zeit und für eure Aufmerksamkeit. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann freuen wir uns natürlich, wenn ihr ihn abonniert, wenn ihr ihn mit Freundinnen und Freunden teilt und wenn ihr ihn in eurer Podcast-App bewertet. Produziert wird der Sprint-Podcast von Max Zöllner. Vielen Dank, Max. In 14 Tagen, da kommt dann die nächste Folge und bis dahin gilt wie immer, bleibt neugierig.